Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Ich begrüße jetzt Silke Schwarz. Frau Schwarz, Sie haben zum Beispiel Helikopter-Snowboarding gemacht. Das hört sich für mich ja nun doch sehr exotisch an, noch etwas ausgefallen. Wie geht das denn eigentlich vonstatten?
Helikopter-Snowboarden muss man sich so vorstellen, dass man nicht die Möglichkeit hat oder vielleicht auch einfach zu faul ist, Berge selber aufzusteigen und sich eben vom Helikopter mit einem Bergführer und einer Gruppe hochfliegen zu lassen zu einem bestimmten Punkt, an dem man dann aus dem Helikopter raushüpft oder eben aussteigt, um eben dann mit Skiern oder Snowboard durch den unberührten Tiefschnee wieder gen Tal zu gleiten. Und für jeden, der gerne Ski fährt oder Snowboard fährt, ist Tiefschneefahren eben was ganz besonders Schönes auch, für viele jedenfalls. Und diese unberührten Flächen dann zu durchflügen, das hat dann einen besonderen Reiz. So hat man sich das vorzustellen.
Snowboarden, kann man das denn überall machen oder geht das nur in bestimmten Regionen?
Meines Wissens nach gibt es Helikopter-Snowboarden in den Rocky Mountains, zum Beispiel in den USA. In den Alpen wird es das wahrscheinlich auch geben, da habe ich aber noch keine Kontakte zu gehabt. Und ich war damals im Kaukasus in Russland und das hatte einfach den Grund, dass es 1993 für mich als Studentin finanziell erschwinglich war. Die anderen Reiseziele hätte ich mir mit Helikopter-Skiing nicht leisten können.
Genau, Sie waren also damals noch Studentin und keine selbstständige Architektin, Landschaftsarchitektin. Wie ist denn das mit den Kosten? Was kommt denn da so auf einen zu?
Damals war das so, dass ich für die Reise ungefähr 2000 Mark eingeplant habe. Und im Zuge der wirtschaftlichen Veränderungen, es hat dann auf einmal im Februar 93 Spritpreiseerhöhungen gegeben. Und dann mussten wir als Reiseteilnehmer uns eben überlegen, ob wir nochmal einen Aufpreis in Kauf nehmen oder eben zu Hause bleiben. Und ich habe damals schon überlegt, ob ich mir das unter den Umständen noch leisten kann und will. Bin letzten Endes dann aber doch mitgefahren, habe mein Konto ganz abgeräumt dafür.
So etwas klingt für mich etwas nach Abenteuerlust, ist etwas für Waghalsige. Wie hoch ist denn das Risiko einer Verletzung oder eines Unfalls?
Skifahren hat ein, denke ich mal, schon erhöhtes Risiko gegenüber anderen Sportarten. Und beim Helikopter-Snowboarden oder Skiing ist es so, dass im wilden Gelände natürlich das Risiko, dass man in eine Lawine gerät oder in eine Gletscherspalte fällt, noch höher ist eben als auf den präparierten Pisten. Und ob die Zahl 1 zu 1000 nun korrekt ist oder nicht, vermag ich nicht zu sagen, aber das ist so eine Zahl, die ich für mich oder wenn ich öffentlich auftrete, eben auch sage, einer von 1000 fällt jedes Jahr in eine Gletscherspalte. Das kann auch auf Pisten passieren, aber bevorzugt natürlich im freien Gelände.
Es sollte ein Traumurlaub werden, das hat dann aber nicht ganz so hingehauen. Sie sind sozusagen ein Ausrutscher in der Statistik. Was ist denn passiert?
1993 bin ich nach meinem Vordiplom im Februar in Wintersemesterferien gefahren, zusammen mit Freunden und einer Reisegruppe, die eben in den Kaukasus gereist ist, mit deutschen Reiseveranstaltern, um dort Helikopterskiing zu betreiben und auch natürlich auf Pisten Ski und Snowboard zu fahren. Der Urlaub hat sehr schön angefangen. Die Reise war natürlich lang und anstrengend. Das Skigebiet dort und die Natur dort waren sehr, sehr schön. Natürlich etwas anders alles als in Europa. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Die Leute waren sehr nett, auch die Einheimischen eben. Ja, und dann sind wir, wenn das Wetter entsprechend war, zwischendurch eben auch Helikopter-Skiing oder Helikopter auch geflogen und haben unsere Abfahrten dann eben auch gemacht. Und ich glaube, insgesamt am dritten Tag, wo das möglich war, sind wir auf den Alibek-Gletscher geflogen und sind dort mehrmals eben auch eine bestimmte Tiefschneestrecke abgefahren in drei Gruppen. Und bei der zweiten oder dritten Abfahrt, die ich selber gemacht habe, bin ich eine von 1000 geworden und bin verunglückt, indem ich in eine zugeschneite Gletscherspalte gefallen bin.
Können Sie sich an diesen Tag oder an diese Sekunden eigentlich noch erinnern? Haben Sie eine Erinnerung an Ihren Fall?
Ja, ich habe Erinnerungen, und zwar ist ein Erleben von Schock oder ein Verarbeiten von Schock das sogenannte Zeitlupenerlebnis. Und bei mir ist dieses Zeitlupenfallen so wie unvergesslich eingebrannt, einfach auf meiner Gedächtnisplatine sozusagen. Und ich kann mich erinnern, dass ich einen Zopf geflochten habe um eine Spur, die schon bestand. Also ich bin dort gefahren, wo vor mir schon jemand gefahren ist, und habe eben einen Turn gemacht, wo derjenige gerade in die andere Richtung einen Turn vorher gemacht hatte. Ich war in dem Moment auch alleine, also es hat mich keiner gesehen. Und auf einmal macht es Plöpp. Und unter mir brach der Schnee weg und ich fiel in einen Eisdom. Das war eine kleine Spalte, in die ich gefallen bin, die vorher eben nicht zu sehen war. Und ich hing auf einmal im freien Fall in einer grünlich, weißlich, bläulich schimmernden Eiskathedrale. Und als ich so im freien Fall schwebte, dachte ich im ersten Augenblick, das gibt's doch nicht. Sowas passiert nur im Film, aber doch nicht im wirklichen Leben. Ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film.
Wie tief sind Sie denn gestürzt?
Ich selber konnte das schlecht schätzen, aber die Leute, die mich nachher gerettet haben, die haben ja gesagt, dass das ungefähr eine Spalte mit 10, 15 Meter war. Ich bin also dann 15 Meter auf blankes Eis gefallen und diesen Sturz überlebt man nicht unbedingt. Und als ich dann unten wieder zu mir kam, ich war also kurz ausgeblendet sozusagen, da habe ich gemerkt, wie eng die Spalte auch ist und konnte mich aber auf so einen kleinen Eisvorsprung setzen und rechts und links abstützen. Und dann gingen jede Menge Bilder durch meinen Kopf, Bilder aus meinem Leben ganz durcheinander. Ich war ziemlich verwirrt. Und ich dachte so, jetzt war es das und du musst hier unten sterben.
Sie sind gerettet worden. Wie ist das denn alles so abgelaufen?
Als ich unten saß, dachte ich am Anfang eben, du wirst Ötzi Nummer 2. Irgendwann tauchst du mal wieder auf und bist eben tiefgefrostet. Damals dachte ich, es gibt keine Rettung. Nach einer Weile, als ich etwas ruhiger wurde und mich eben umguckte und merkte, dass ich oben sogar ein Stückchen Himmel sehen konnte, also die Spalte war nicht so schief, dass ich nicht mehr hätte rausgucken können, dachte ich mir, Mensch, wenn du nach oben rausgucken kannst, dann wirst du wahrscheinlich doch gerettet werden können. Und dann dauerte es vielleicht eine halbe Stunde, bis mein Bergführer mich dann auch vermisst hatte und aufstieg mit Steigfällen und dann auch nach mir rief, als er meine Spur dann gefunden hatte. Ich habe dann zurückgerufen und als der Rufkontakt dann hergestellt war, war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Aber insgesamt waren 12 Leute an der Rettung beteiligt und sie gestaltete sich dann doch als sehr schwierig, eben weil die Spalte so eng war. Ich war zwar nicht festgeklemmt, aber mich durch diesen engen Kanal, wo ich so gut wie nichts machen konnte, rauszubekommen, das war sehr schwierig.
Mich überrascht, dass Sie überhaupt noch in der Lage waren, sich aufzurichten. Hatten Sie sich bei dem Sturz nichts gebrochen?
Doch, ich war verletzt. Ich konnte aber nicht genau sagen und war wahrscheinlich auch nicht in der Lage dazu, jetzt zu analysieren, was kaputt ist. Ich wusste nur, dass mein ganzer Körper wehtat und dass ich also leichte Erfrierungen dann auch hatte und mir zum Beispiel die Lippen durchgebissen hatte oder dass Zähne nicht mehr ganz in Ordnung waren oder eben mein Rücken auch angebrochen war. Das hätte ich nicht formulieren können. Als ich oben dann lag im Schnee neben der Spalte und meine Bekannten und Freunde dann auch wieder um mich waren, habe ich mich unterhalten können. Ich habe heißen Tee getrunken. Ich bin auch gefragt worden, kannst du die Füße bewegen und spürst du deine Beine? Habe ich gesagt, ja. Als der Helikopter dann kam, wurde es langsam dunkel, es war windig, der Sprit ging langsam zur Neige, also es waren schwierige Umstände und der Helikopter konnte auch nicht landen. Der schwebte also und ich musste irgendwie reingeladen werden. Das haben 6 Leute dann gemacht, die haben mich einfach hochgehoben. Und jeder, der einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, weiß, dass man Leute mit Rückenverletzungen nicht einfach so bewegen darf, dass das sehr gefährlich ist. Und das war bei mir dann eben leider auch so, als ich halb im Helikopter hing, ist der nochmal von einer Windböe weggerissen worden. Und die 2 Leute, die mich also innen festhielten, die hielten mich dann ganz alleine, weil die Leute unten umgefallen sind. Und durch dieses aus dem Helikopter raushängen ist mein Rücken dann nochmal so überdehnt worden. In dem Moment hatte ich bestialische Schmerzen, habe nur noch gebrüllt wie am Spieß und danach war dann wirklich alles Gefühl weg, alle Beweglichkeit war weg und dann war die Querschnittlähmung eben perfekt.
Wenn ich Sie heute so vor mir sitzen sehe, dann machen Sie keinen verbitterten Eindruck. Sie machen eigentlich einen eher gelassenen, fröhlichen Eindruck. Sie scheinen mit Ihrem Schicksal ein ganzes Stück weit ausgesöhnt zu sein. Wie ist das eigentlich möglich? Wie ist Ihnen das gelungen?
Mein Schicksal ist schon schwer, das muss ich sagen, weil ich eben einmal im Rollstuhl leben muss und zum anderen außer den ganzen Unangenehmigkeiten, die die Lähmung sowieso mit sich bringt, eben leider auch mit fast permanenten Phantomschmerzen leben muss. Und das ist sehr anstrengend.
Sie leben mit Ihrer Behinderung. Sie haben sich nicht entmutigen lassen. Was hat Ihnen geholfen?
Ich habe mein Schicksal angenommen, im Rollstuhl zu leben und eben auch mit allen Schwierigkeiten klarzukommen. Das fällt mir natürlich nicht immer gleich leicht. Aber ich habe eine Hilfe erfahren und erfahre die jeden Tag und brauche die auch jeden Tag, die über das menschliche Vermögen hinausgeht. Damals im Krankenhaus in der Rehabilitation haben mir die Ärzte in Deutschland gesagt, dass ich nie wieder würde laufen können. Und die Medizin kann mir zum heutigen Stand der Technik eben auch nicht helfen. Querschnittlähmung ist nicht heilbar im Augenblick. Und von daher wusste ich, dass Menschen zwar mir Trost geben können und Nähe geben können, mir Liebe geben können, aber richtig helfen können sie mir in meiner Situation nicht. mir wurde klar, dass ich eine neue Sinnfindung brauche für mein Leben, um nicht zickig, unausgeglichen, unglücklich zu werden und dadurch auch meine Umwelt natürlich zu belasten. Und Menschen wusste ich schieden aus in dieser Sinnfrage. Also wen konnte ich noch fragen, wie es für mich weitergehen sollte? Woher sollte ich die Kraft nehmen? Das waren Fragen, die ich mir gestellt habe. Und dann habe ich gedacht, wenn es einen Gott überhaupt gibt, dann kann höchstens er die entsprechenden Antworten geben. Nur er kann dir wahrscheinlich noch helfen. Ich wusste aber nicht, ob es so einen Gott gibt. Dann habe ich angefangen, mit diesem unbekannten, unsichtbaren Gott zu sprechen. Ich war wütend, ich war verletzt, ich war traurig, ich war ohnmächtig. Und da ich diesen Gott kennenlernen wollte, habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann einen neuen Krankenpfleger bekommen, der viel Zeit für mich hatte. Und der war irgendwie anders als die anderen, die ich bisher kennengelernt hatte. Und der hat meine Situation gesehen und hat mir von seinem besten Freund und Helfer, seinem Erlöser und ja auch seinem Gott mir erzählt, von Jesus Christus. Und dann habe ich im Laufe der nächsten Wochen gemerkt, dass das genau das ist, wonach ich gesucht habe, was ich brauche, dass dieser Jesus Christus, diesem Pfleger, der auch natürlich seine Probleme und Schwierigkeiten hatte in seinem Leben, dass der eben so eine gewisse Ruhe und fröhliche Gelassenheit und einen Frieden gegeben hat, nachdem ich schon viel länger gesucht habe, schon vor meinem Unfall auch gesucht habe. Und ich merkte, dass dieser Jesus Christus eine Leere und ein Loch in mir oder in Menschen ausfüllen kann, was mit nichts anderem auszufüllen ist.
Wie haben Sie denn die Fürsorge dieses Gottes erfahren?
Dass dieser Pfleger damals genau zu diesem Zeitpunkt für mich zuständig war, das sehe ich heute ganz klar, dass das kein Zufall war. Gott hat mir jemanden geschickt, der mir auf meine Fragen Antworten geben konnte, der mir helfen konnte, der mir die Bibel erklären konnte, der mit mir gebetet hat, der mich mit in seine Gemeinde genommen hat, als Besucherin. Und da habe ich so langsam eben angefangen zu verstehen und auch Leute eben kennenzulernen, die mit einem lebendigen Gott leben und die Gott kennen, die mit Jesus in Kontakt stehen. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich sie auch zulassen wollte. Ich hatte auch früher in meinem Leben Möglichkeiten, Jesus näher zu kommen, aber ich wollte nicht. Ich hab das abgeblockt. Und zu diesem Zeitpunkt war ich eben so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte das. Ich möchte Jesus kennenlernen. Ich brauche ihn auch. Und das war eine ganz, ganz gesegnete Zeit. Und als nach ein paar Wochen ich so weit war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt verstehe ich, dass Jesus die ganze Zeit auf mich gewartet hat. 23 Jahre hat er mir seine Hand hingehalten und ich habe sie nicht sehen wollen und auch nicht nehmen wollen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich das. Und habe im Prinzip gesagt, Herr Jesus, hier bin ich. Jetzt möchte ich mit dir weiterleben. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Ich sehe auch, dass ich viel falsch gemacht habe und dass das ohne dich also gar nicht so dolle war. Und diese Übergabe, diese Lebensübergabe, die ich da im Gebet vollzogen habe mit dem Pfleger zusammen, die war der wichtigste Schritt in meinem bisherigen Leben. Und diesen Schritt habe ich ohne Beine getan. Und als ich dieses Gebet einfach gesprochen habe, da hatte ich diesen Frieden und diese innere Gelassenheit und Fröhlichkeit, nach der ich vorher immer gesucht habe. In dem Moment habe ich das geschenkt bekommen. Und ich weiß, dass ich sozusagen zu Hause bin. Und egal, was alles passiert oder was noch passieren mag, ich weiß, dass er da ist, dass ich zu ihm gehöre. Und das ist das Wichtigste in meinem Leben.
Ich denke, ein wichtiger Punkt bei Ihnen, nicht den Mut zu verlieren und Perspektive wieder zu gewinnen, war dann auch der Sport. Sie sind Olympiasiegerin bei den Paralympics im Fechten. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Ich habe damals in der Rehabilitation schon angefangen, Rollstuhlbasketball zu spielen. Sport ist für jemanden mit einer Behinderung oder auch einer Körperbehinderung sehr, sehr wichtig. Gerade weil wir eben körperliche Defekte haben, müssen wir unseren Körper ganz besonders pflegen und hegen und darauf achten, dass wir das, was eben noch funktioniert, auch in Topform halten. Rollstuhlbasketball ist eine sehr schöne Sportart, weil sie einen eben auch mit anderen Menschen zusammenbringt und sie ist schnell und man trainiert einfach alles, was man trainieren kann.
Sie sind aber nun nicht bei dem Rollstuhlbasketball hängen geblieben. Sie haben eine andere Sportart für sich entdeckt. Wie ist denn das passiert?
Ich war mit meinem Rollstuhlbasketballteam auf einem Sport- und Spaßfestival. Dort betreiben Behinderte und Nichtbehinderte zusammen ganz viele verschiedene Sportarten. Und dort war eine Rollstuhlfechterin, die mich gesehen hat und aufgefordert hat oder gefragt hat, ob ich einmal Rollstuhlfechten ausprobieren möchte. Das habe ich getan. Das hat mir gleich sehr viel Spaß gemacht. Und die Rollstuhlfechter haben damals eben oder suchen auch heute noch sehr intensiv nach Nachwuchs. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann einen Schnupperlehrgang mitgemacht habe in Tauberbischofsheim und dann gemerkt habe, dass Fechten für mich eine sehr schöne Sportart auch wäre. Dann habe ich meinen Chef gefragt, also Jesus, ob das okay wäre, wenn ich eben statt Basketball intensiv fechten würde. Er hat mir kein rotes Licht gezeigt. Ja, und so bin ich dann zum Fechten gewechselt.
Das war ja dann auch eine ganz gute Entscheidung, denn schon nach kurzer Zeit stellten sich da ja dolle und nicht zu erwartende Erfolge ein. Erzählen Sie doch mal aus dieser Zeit.
Ich bin sehr, sehr gut gefördert worden, habe Unterstützung bekommen in Form von Ausrüstungsgegenständen und eben auch sehr viel Training. Ich habe das sehr genossen, es hat mir viel Spaß gemacht, mich da ganz reinzugeben, und da ich damals noch studiert habe, konnte ich eben auch teilweise dann wirklich jeden Tag fechten, weil es zeitlich ging. Und im Folgejahr durfte ich dann mit der Nationalmannschaft eben auch schon Turniere bestreiten, und ich war auch schon im Ausland mit gewesen, auf einem Trainingslager. Und Atlanta war eben dann 1996, und obwohl es nicht zu erhoffen gewesen wäre, durfte ich dort mit hinfahren, hatte mich eben auch qualifiziert, auch international dann qualifiziert. Und ich war natürlich sehr glücklich und aufgeregt, weil Olympia ist für jeden Sportler einfach der Traum. Und schon als Kind, also von meiner Behinderung noch weit und breit nichts zu sehen war, da habe ich auch schon von Olympia geträumt. Ich habe immer gerne Sport gemacht. Und über das Rollstuhlfechten habe ich tatsächlich die Möglichkeit bekommen, dort auch teilzunehmen. Ich war bei den Paralympics in Atlanta und auch bei den Paralympics in Sydney 2000 mit der deutschen Nationalmannschaft. Und das waren ganz, ganz tolle Wochen, die ich sehr genossen habe, die natürlich auch sehr aufregend waren. Und Jesus hat mir auch beim Fechten sehr geholfen, und ich durfte insgesamt 6 paralympische Medaillen erkämpfen.
Sie sagten nur eben schon einmal im Vorgespräch, dass Sie vor allem ein Gefecht gut in Erinnerung haben. Da ging es um Ihre Angstgegnerin. Und was ist Ihnen denn da so passiert?
Das war ein ganz besonderes Turnier und ein ganz besonderes Finalgefecht. Und zwar fand 1999 im März der Würth Cup in Tauberbischofsheim statt. Das ist ein Europacup für Damen-Degen-Fechterinnen. Und wir Rollstuhlfechterinnen haben parallel zu den Fußfechterinnen eben auch unser Turnier dort abgehalten. Bei den Finalgefechten sind über 1300 Zuschauern in der Halle, und man ficht auf der Hochbahn. Das Fernsehen ist da, Radio, Presse, ganz viele Blumen, Scheinwerfer. Und das ist wirklich sehr, ja, gut organisiert und aufregend auch. Ich kam tatsächlich ins Finalgefecht gegen die Agnes Roskres, eine Polin, gegen die ich die vorigen Turniere alle verloren hatte. Deswegen hatte ich auch entsprechend Respekt oder auch Angst vor ihr. Und beim Fechten ist der Kopf eine ganz wichtige Größe. Also wenn man mit seinem Kopf und seiner Denke Schwierigkeiten hat, dann kann man auch nicht gewinnen. Außer der Gegner ist jetzt viel schlechter als man selber. Das war ja nicht der Fall. Und in der Mittagspause vor dem Finalgefecht habe ich gebetet und in der Bibel gelesen. Und dann kam mir ein Gedanke. Heute weiß ich, dass der von Gott kam. Der Gedanke war, wenn es im Finalgefecht 14 beide stehen würde, würde ich dem Publikum kurz etwas über Jesus sagen. Und damals dachte ich, nanu, wo kommt dieser Gedanke jetzt her? Was machst du jetzt damit? Dann habe ich gesagt, okay Gott, wenn der Gedanke von dir ist und es wirklich 14 beide stehen sollte, was ja wirklich nicht zu erwarten war, dann bin ich treu, und dann sage ich das auch, was wir beide jetzt so abgemacht haben. Und dann fing das Finalgefecht an. Ich führte mit 3 Treffern. Dann, wie sonst auch immer, fing die Polin an aufzuholen, und es stand dann irgendwann 11-7. Und ich sah schon alle meine Hoffnungen wieder schwinden. Aber dann hat die Polin keinen einzigen Treffer mehr gesetzt. Diejenige, die gepunktet hat, war ich. Tatsächlich bis zum Stand von 14 beide. Und dann wusste ich ganz klar, natürlich, wer da wieder mit beteiligt ist, und habe also nach einem Mikrofon gefragt. Natürlich wusste keiner, was ich wollte oder was ich für ein Anliegen hatte. Und als ich dann tatsächlich nach einiger Zeit ein Mikrofon bekam, habe ich dem Publikum gesagt, dass es nicht entscheidend ist, ob ich jetzt gewinne oder verliere, weil sportliche Trophäen und Pokale, Medaillen schon am nächsten Tag in der Vitrine Staub ansetzen und die Gewinner des Vortages im Sport am nächsten Tag eben schon out und veraltet sind. Das Einzige, was in unserem Leben Bestand hat und haben kann, ist Jesus Christus. Ja, nach diesem kurzen Statement habe ich das Mikrofon wieder zurückgegeben und habe mich auch entschuldigt für diese Unterbrechung und diese Störung. Und dann haben wir den letzten Treffer noch ausfechten müssen. Und den letzten Treffer vorläufig hat dann die Polin gesetzt. Der ist dann aber annulliert worden, weil sie mich auf der Glocke getroffen hat, also auf einem Waffenteil, was nicht gültig ist. Dann wurde der Treffer nochmal wiederholt und dann habe ich den letzten gültigen Treffer gesetzt und hatte dann 15-14 gewonnen, und das Publikum war natürlich völlig aus dem Häuschen.
Wenn Sie so an Ihre Zukunft denken, was erwarten Sie von der Zukunft? Was erhoffen Sie sich von der Zukunft?
Gott verspricht mir ganz wunderbare Ereignisse und Tatsachen für meine Zukunft. Die Bibel sagt ganz klar, dass unser Leid und unsere Schmerzen, unsere Behinderung, Krankheit, Probleme mit unserem Körper, was auch immer, dass das nicht für immer sein wird. Und ich freue mich sehr auf den Tag, wo eben diese Behinderung und diese Schmerzen auch ein Ende haben werden. Wann, wo und wie das passiert, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es noch zu Zeiten meines irdischen Lebens passieren wird. Es kann sein, dass es dann passiert, wenn ich sterbe, also mein Körper sozusagen stirbt und ich nach Hause zu Jesus gehen kann. Und mein Leben ist ein ewiges Leben. Und die Zeit hier auf dieser Welt mit all ihren Schmerzen und Beeinträchtigungen, die ist im Vergleich zu meiner herrlichen Ewigkeit bei Jesus ganz, ganz kurz. Und das hilft mir sehr, eben auch damit zurechtzukommen, dass ich jetzt leide. Ich frage Gott natürlich oft, warum er dem nicht jetzt schon ein Ende bereiten kann. Aber ich gehe sozusagen bei ihm in die Schule und er hat ein Ziel damit. Er verfolgt ein Klassenziel mit mir und ich bleibe einfach dran an ihm und lasse ihn nicht los. Und er gibt mir die Kraft, eben auch das zu ertragen oder auszuhalten, was ich eben aushalten muss.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.